Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ehrlich gesagt, ich mag keine Bücher ohne Happy End. Und bei Filmen geht's mir genauso. Solche modernen Filme, wo man sich das Ende denken muss. Oh, ich wüsste das gerne, wie es ausgeht. Und erst recht, wenn es schlecht ausgeht, kann ich gar nicht ertragen. Ein Bekannter hat mir gesagt, er hat aufgehört, Game of Thrones zu gucken, als in der dritten Staffel alle Guten umgebracht werden. Kann ich gut verstehen, ja? Ich habe es noch gar nicht geguckt. Heute geht es nicht um Filme und Fiktion, aber es geht darum, wie hört es am Ende auf? Wie hört es auf mit der Menschheit, mit dieser Welt, wie wir sie kennen? Wo wird das alles enden? In der letzten IDEA-Ausgabe, im letzten Heft, gab es so ein Streitgespräch zwischen einem Christen und einem Vertreter der atheistischen Humanisten. Und der Atheist sagte, er ist sich sicher, diese Weltgeschichte wird enden mit einem atomaren Blitz, der alles Leben auf der Erde vernichtet. Schrecklich, wenn er recht hätte. Gottes Wort und der Predigttext heute sagen etwas anderes. Er redet davon, dass Christus am Ende kommt in Herrlichkeit und alle Menschen ihn sehen werden. Die Gestorbenen genauso wie die, die dann noch leben. Und alle Knie der Menschen werden sich vor ihm beugen, die einen voll Freude, die anderen vor Verwunderung oder Ärger. Gott überlässt die Welt nicht der Vernichtung, sondern er stellt sie wieder so her, wie er sie eigentlich gemeint hat. Ohne Mord, ohne Angst, ohne Gewalt. Ganz am Ende der Bibel in Offenbarung 20 wird das mit dem Wort vom tausendjährigen Reich beschrieben. Und auch unser Predigttext erzählt von dieser Zukunft, die Gott für seine Welt bereit hat. Jesaja 2, Vers 1 bis 5. Ihr könnt mitlesen. Claudia hat eine Folie gemacht und Joachim beamert sie an und ihr könnt den Predigttext dort mitlesen. In einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amos, folgende Botschaft über Juda und Jerusalem. Also ich erkläre das schon mal so beim Vorlesen. Jesaja erzählt nicht eigene Wünsche oder Sehnsüchte oder was er sich ausgedacht hat in seiner Genialität, sondern erzählt, was Gott, der Schöpfer, ihm gezeigt und offenbart hat. Es wird in den letzten Tagen geschehen, da kommt eine Zeit, da wird der Berg des Tempels Jahwes feststehen und alle anderen Berge überragen. Es ist schon deutlich, es ist eine Zeit, die nicht in unserer Zeit liegt, sondern in einer Zeit nach dem Wiederkommen Christi, wo die Erde schon verwandelt ist. Denn heute, wer nach Jerusalem reist oder wer schon mal da war, der weiß, dass der Tempelberg nicht der höchste Berg von Jerusalem ist, sondern zum Beispiel vom Ölberg kann man auf den Tempelberg runterschauen. Aber das, was Jesaja gezeigt bekommt, ist eine Welt, in der schon vieles, wenn nicht sogar alles, verwandelt ist. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Überall werden die Leute sagen, kommt, lasst uns auf den Berg Jahwes gehen, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Ein gewaltiger Hunger nach Gott wird die Menschen ergreifen. Sie erkennen ihren Schöpfer, den Schöpfer der Welt, im Gott Israels, im Vater Jesu Christi. Sie wenden sich Jahwe zu. Und ausgerechnet der Tempelberg, heute eine Quelle des Streites, des Ärgers, des Hasses, wird eine Quelle der Erkenntnis Gottes und des Friedens sein. Die Völker sagen, er soll uns seine Wege weisen und wir wollen auf seinen Wegen gehen. Denn vom Zionsberg wird Weisung ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Noch heißt es über die Menschen, jeder sieht auf seinen eigenen Weg. Jeder lebt so, wie es ihm passt. Jeder will sein eigener Gott sein, autonom definieren, was gut und böse ist. Dann aber werden sie die Gebote Gottes beherzigen und lernen wollen und tun wollen, was Gott von ihnen möchte. Und es ist nicht nur ein abstraktes Wort, nicht nur ein vom Himmel geworfenes Wort, sondern Gott begegnet ihnen als Person. Er selber wird richten unter den Völkern und Nationen zurechtweisen. Jesus wird selber kommen und richten die Lebenden und die Toten. Von ihm lernen sie, Leben zu schaffen und nicht mehr den Tod. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Speere zu Winzermessern. Gott gibt ihnen den Pflug für das Brot und das Messer für den Wein, das Nötige und das Schöne. Nie mehr wird ein Volk das andere angreifen und niemand lernt mehr, Krieg zu führen. So wie es am Anfang war, wie Gott es gewollt hat, bevor Kain den Abel erschlug, bevor Adam und Eva sein wollten wie Gott, so wird Gott es wiederherstellen. Und weil das Ende einmal so aussehen wird, gilt uns schon jetzt: Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns im Licht des Herrn leben. Ich finde es wichtig, so ein Prophetenwort im Zusammenhang zu sehen. Und im Zusammenhang ist deutlich, dass auch in diesem Text schon vom kommenden Messias die Rede ist. Vers 3 und 4 heißt es, dass Gottes Wort die Völker erreicht, indem er selber zu ihnen kommt. Und in Jesaja 9 können wir dann lesen, dass Gott den Friedenfürst senden wird, der selber die Waffen vernichtet, den Stiefel und den Mantel, der durch Blut geschleift wurde, den wird er verbrennen. Und in Sacharja 9, Vers 10 heißt es, der Messias kommt auf einem Esel und er wird einmal alle Kriegswaffen zerbrechen. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Das Wort Gottes, das den Frieden herstellt, ist eine Person. Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, der zu uns gekommen ist und einmal in Herrlichkeit kommt. Gott sucht jeden einzelnen Menschen dieser Erde. Das ist eine wichtige Botschaft in diesem Text. Und er setzt dazu eine Doppelbewegung in Gang. Er zieht die Menschen zu sich hin und er sendet seine Boten aus. Matthäus 28, der auferstandene Jesus, sagt seinen Jüngern und uns: Geht zu allen Menschen, zu allen Völkern, macht sie zu Anbetern, zu Nachfolgern Jesu und lehrt sie alles halten, was er geboten hat. Und die andere Bewegung ist, dass Menschen zu Gott hinkommen, dass sie auf wunderbare Weise angezogen werden. Die eindrucksvollste Parallele zu unserem Text steht im Sacharja Kapitel 8, Vers 23. Zu der Zeit werden 10 Männer aus den Heiden einen jüdischen Mann am Gewand packen und zu ihm sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Die Völkerwallfahrt zum Zion, Menschen kommen zu Gott, werden angezogen. Das hat schon angefangen, als die heiligen drei Könige aus Iran und Irak zum Jesuskind nach Jerusalem an die Krippe gepilgert sind und dann nach Bethlehem. Durch eine Himmelserscheinung werden sie zu Jesus geführt. Heute im Iran begegnet das auffällig vielen Muslimen, dass ihnen in Träumen und Visionen Jesus begegnet, so dass sie ihn suchen, sich taufen lassen, auch wenn es gefährlich für ihn ist. Und auch wir im Lutherhaus erleben das immer wieder, erstaunlicherweise. Leute, die wir gar nicht kannten, werden wunderbarerweise zu uns geführt, kommen zum Glauben, lassen sich taufen, so wie Maria Lehmann oder Manja Ehrlich im letzten Halbjahr und hoffentlich jetzt auch bald wieder im Glaubenskurs, den wir im Oktober neu beginnen werden. Gott will alle Menschen zu sich ziehen. Und der Friede, den Gott einmal bringen wird, ist schon Wirklichkeit, wo Jesus ist. Wie es die Engel an Weihnachten singen: Friede auf Erden bei den Menschen, die von Gottes Wohlgefallen ergriffen sind. Er ist unser Friede. Er hat die Mauer der Feindschaft abgebrochen, heißt es von Jesus im Epheserbrief. Jesus macht Frieden möglich und wo er uns bestimmt, werden wir zu Menschen des Friedens. Der Reformator Johannes Calvin sagt zu unserem Text: In dem Maß herrscht der Friede unter uns, wie Christi Reich bei uns in Blüte steht. O Dach, dass doch Christus kräftig unter uns herrschen möchte. Dann hielte auch der Friede. Aber leider sind auch die Guten noch weit von der Vollendung entfernt. Darum ist es schon genug, wenn wir den Anfang davon schmecken und versöhnt durch Christus untereinander Freundschaft halten und alle Bosheit sein lassen. Soweit wir in Christus sind, soweit haben wir Frieden. So viel uns sein Geist erfüllt, so viel werden wir zu Zeugen und Boten seines Friedens. Mit Jesus im Herzen erfüllt sich dies Wort: Selig sind die Frieden stiften. Gott verwandelt uns, dass von uns Heilung und Versöhnung ausgeht. Der kommende Friede Gottes spiegelt sich jetzt schon in den Herzen seiner Christen, im Frieden der Gemeinde und manchmal auch schon im Frieden der Welt. Ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Leben aussah, bevor ich zum Glauben an Jesus kam. Wie ich keinen inneren Frieden hatte, sondern im Unfrieden war mit meinem Körper, mit meiner Lebenslage, damit, wie ich gerade so dran war. Ich konnte dazu nicht Ja sagen. Ich war in innerem Unfrieden. Wie findet man Frieden mit sich selber? Auch als Christ gibt es ja immer wieder Phasen, wo wir in lauter Unfrieden gestürzt sind, in Unruhe und in Unzufriedenheit mit der Welt und mit uns. Es geht damit los, dass ich Gott bekenne, wo ihm meine Gedanken und Worte nicht gefallen, dass ich ihn um Vergebung bitte. Es geht weiter, dass ich auf Jesus schaue, auf seine Liebe am Kreuz und mir gesagt sein lasse, Gott hat Frieden mit dir geschlossen. Er ist größer als dein Herz. Er wird dir vergeben, auch wo du dir noch nicht vergeben kannst. Und im regelmäßigen Beten und im heiligen Mahl sonne ich mich im Licht seiner Liebe. Und weil er Ja zu mir sagt, wage ich es auch dann, leise zu mir Ja zu sagen. Christus ist dein Friede. Er will Frieden in dein Herz bringen. Und auch die Gemeinde ist ein Ort des Friedens. Das war ja eine starke Erfahrung der ersten Christen und ist es auch für uns hier in dieser Gemeinde, dass Leute, die extrem unterschiedlich sind, die natürlicherweise nichts miteinander zu tun hätten, plötzlich sich als Schwestern und Brüder entdecken und annehmen können, weil sie vom selben Gott, vom selben Christus adoptiert sind. Ohne Gemeinde, wen von euch würde ich kennen? Wem würde ich vertrauen? Nicht mal Joachim, mit dem ich jetzt so viel zu tun habe. Manchmal 5 Tage die Woche sehen wir uns, ja? Oder Christian oder andere mehr. Wie schade wäre das? In der Gemeinde fängt das Friedensreich jetzt schon an. Da ist Gottes Reich mitten unter uns, sagt Jesus. Da kannst du die Waffen der Selbstbehauptung aus der Hand legen. Da bist du geliebt und angenommen, ohne dass du es beweisen musst. Egal, ob du Mitarbeiter bist und ganz wichtig, auf jeden Fall nehmen wir dich als Bruder oder Schwester an. Ob du einen Dauerauftrag beim Förderverein hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja, es ist noch nicht der Himmel. Es gibt auch manchmal Stress, zum Beispiel vorhin mit dem Küsterteam, ne, als alles durcheinander war. Irgendwie sind gerade für heute viel zu viele Küster und für nächste Woche viel zu wenig eingeteilt. Ja, es gibt manchmal auch Stress in der Gemeinde. Aber da genau kann es sich bewähren, dass wir einander in Liebe tragen. Es fehlt noch eine ganze Menge. Es ist noch nicht der Himmel. Aber wir sind unterwegs. Papst Franziskus hat gesagt, und er hat es auch an Kommunitäten geschrieben, und daher weiß ich es, weil ich es bei einer Schwester von Selbitz gelesen habe. Er schreibt, die Gemeinden und die Kommunitäten, die sind ein Andersort. Nicht eine Utopie, ein Nichtort, sondern ein Andersort. Man könnte auch sagen, eine Gegengesellschaft oder eine Filiale des Himmels. Ja, ein bisschen. Franziskus schreibt, weck die Welt auf. Sei Zeugen dafür, dass es einen anderen Weg gibt zu leben. So wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Folgt nicht mehr der Logik der Welt. Folgt der Logik der Hingabe, der Brüderlichkeit, der Annahme von Verschiedenheit. Wenn wir so ein anders Ort werden, dann wird der Friede Jesu sich ausbreiten unter uns. Und wir werden immer mehr geprägt von der Freude und Schönheit des Evangeliums. Und das Dritte ist, in einer kriegerischen Welt wird auch jetzt schon manchmal der Friede Christi sichtbar und breitet sich aus. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer in christlicher Liebe und Verstand miteinander umgehen. Oder wenn einzelne Persönlichkeiten aus Glauben für Gerechtigkeit Politik machen. In einer Bürgerinitiative oder einem Helferkreis oder im Bundestag. Und von unserem Wort sind auch gesellschaftstransformierende Bewegungen ausgegangen. Dieses Bild von dem Menschen, der Schwerter zu Pflugscharen schmiedet, das war das Logo der Friedensbewegung in der DDR. Joachim, zeigst du es mal, die Folie, genau. In den 80er und 90er Jahren. Und es war deshalb so brisant, weil es eigentlich diese Statue ein Geschenk der Sowjetunion an die Vereinten Nationen in den USA war. Und wie konnte man ein Geschenk der Sowjetunion in der DDR verbieten? Wurde dann aber doch verboten. Und dann konnte man sich dazu bekennen, indem man einen hellen Fleck auf seinem Parker trug, wo der abgetrennte Aufkleber mal war. Auch da konnten dann alle wissen, dass dieser Mensch diesem Motto folgt, Schwerter zu Pflugscharen. Weil es Gott einmal tun wird, Schwerter zu Pflugscharen machen. Deshalb können wir jetzt schon mal damit anfangen. Auch heute gibt es solche Friedensbewegungen, die den Frieden Gottes in die Welt tragen. Zum Beispiel die Aktion Sühnezeichen, die sich für die Aussöhnung mit dem jüdischen Volk einsetzt. Oder die Lebensrechtsbewegung für das Lebensrecht der alten Menschen und der ungeborenen Kinder. Bei der Amtseinführung des Präsidenten Obama hat ein Vertreter der Bürgerrechtsbewegung gebetet: Hilf uns, Herr, auf jenen Tag hinzuarbeiten, an dem keine Nation das Schwert gegen eine andere erhebt, an dem die Panzer zu Traktoren umgeschmiedet werden. Leider ist Obama nicht sehr weit gekommen. Aber was Gott am Ende realisiert, das soll uns jetzt schon bestimmen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.